Ja, wir haben einen wunderbaren Gott. Es ist schön in seiner Gegenwart, oder? Es ist doch irgendwie einfach erfrischend. Wir sind in unserer Predigtserie ja immer noch beim Thema Hunger nach mehr, nach einer tieferen Dimension mit dem Heiligen Geist. Wie geht es euch so dabei? Konnten wir euren Hunger ein bisschen wecken? Wir haben ja schon verschiedene Appetizer quasi präsentiert. Wir wünschen uns alle, dass Gott noch mehr wirken tut. Das letzte Mal vor unserem Urlaub hatten wir es ja über die Erweckung, die weltweit im Moment geschieht in gewissen Gebieten. Wir warten noch auf Erweckung hier. Und heute geht es um Vertrautheit mit dem Heiligen Geist. Paulus wünschte den Korinthern, das geht jetzt nicht. Was mache ich falsch? Einfach die nächste. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 2. Korinther 13, 13. Ihr wisst, das griechische Wort für Gemeinschaft, Koinonia, bedeutet viel mehr oder beinhaltet noch viel mehr. Es geht um Austausch, um Kommunikation, um Verbundenheit, um Intimität, um Vertrautheit, um Innigkeit. Und das wünsche ich mir und dir auch. Ohne das ist unser Glaube irgendwie nur Religion. Aber Jesus hat einen viel zu hohen Preis bezahlt für nur Religion. Das gab es schon im Alten Testament. Aber Gott hat etwas ganz anderes vor mit uns als eine trockene religiöse Beziehung. So lesen wir im 1. Korinther 2, 9 und 10. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Der erste Vers ist ein Zitat aus Jesaja 64, 3. Dort heißt es nämlich: Von diesen erstaunlichen Dingen hatte man noch nie gehört. Du hast Dinge getan, von denen man noch nie geträumt hat. Niemand hat deine Größe wahrgenommen. Kein Auge hat je einen Gott gesehen wie dich, der für die eingreift, die auf dich warten und die sich nach dir sehnen. Gott hat sich sichtbar gemacht denen, die sich nach ihm sehnen. Nur ein paar Verse vorher im Korinther, nämlich im Vers 6 steht: Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlichen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Die Dinge Gottes erfassen wir also nicht mit unserem Intellekt, sondern mit unserem Herz. Es geht um eine Herzensbeziehung. So lesen wir auch in der Apostelgeschichte 4,13. Als sie nun die Kühnheit von Petrus und Johannes sahen und erkannten, dass sie ungebildete und ungeschulte Männer waren, wunderten sie sich. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus zusammen gewesen waren. Das Zusammensein mit Jesus, das macht den ganzen Unterschied. Absolut nichts gegen Bildung. Aber Bildung hilft uns nicht weiter in die Nähe Gottes. Es ist nicht der Schlüssel zur Vertrautheit, sondern das Zusammensein mit Jesus. Alle Christen haben eine Beziehung zum Heiligen Geist, aber nicht alle sind vertraut mit ihm. Da gibt es immer einen großen Unterschied zwischen Beziehung und Intimität. Die Beziehung zum Heiligen Geist kommt in dem Moment, wo wir Jesus unser Leben übergeben, wo wir sagen: Herr, hier ist mein Herz, nimm du Einzug. Dann kommt er und verlässt uns freiwillig nie mehr. Intimität, jedoch weißt du, Hingabe. Es ist ein laufender Prozess. Ich habe mit fast allen hier drin eine Beziehung, aber ich bin nur eng vertraut mit Jürg. Wie werden wir mit jemandem eng vertraut? Wie können wir jemanden noch besser kennenlernen? Indem wir Zeit mit ihm verbringen, indem wir mit ihm sprechen, indem wir ihm zuhören. Und wenn unsere Vertrautheit mit dem Heiligen Geist tiefer werden soll, dann sollten wir bereit sein, Zeit zu investieren in diese Beziehung. Jede Beziehung braucht Kommunikation, braucht Intimität, braucht den Austausch. Nur so wächst das. Die Realität ist, dass wir alle ja nicht unterbeschäftigt sind. Unser Leben ist voll. Wir haben Jobs, Familie, verschiedene Pflichten und so weiter. Und da gilt es immer wieder, sich herauszuschälen. Aber es geht mir jetzt nicht eigentlich darum, mehr zu beten, mehr Zeit mit Gott im Gebet nur zu verbringen. Ich finde es extrem wichtig, dass Zeit mit Gott nicht eine Pflicht ist. Dann ist es schon mal wieder ganz falsch. Zeit mit Gott ist etwas Erfrischendes, ist etwas Belebendes, Beflügelndes. Ehrlichkeitshalber muss ich aber schon anführen, ich erlebe das auch nicht immer so. Manchmal ist Gebet auch eine Willensentscheidung, eine Entscheidung, ich bete, weil ich weiß, dass es eine gute Sache ist. Aber es geht mir jetzt hier, wie gesagt, nicht primär ums Gebet, es geht mir um einen ständigen Kontakt in unserem Alltag. Wenn wir unser Bewusstsein von Gottes Gegenwart fördern, das Bewusstsein von Gottes Gegenwart im Alltag fördern, dann haben wir extrem viel gewonnen. Er ist ja immer dabei. Am Morgen, wenn ich aufstehe, bevor ich aufstehe, ist eigentlich mein erster Gedanke an ihn. Ich gebe ihm den Tag, ich freue mich, mit ihm den Tag zu beginnen. Und am Abend mein letzter Gedanke ist auch bei ihm. Und ich übe mich darin, es gelingt mir nicht immer, dass im Alltag diese konstante Verbindung mit ihm immer da ist. Sei es beim Autofahren, sei es beim Einkaufen, beim Kochen. Er ist ja immer hier. Und er möchte nicht irgendwo auf dem Abstellgleis sein oder auf der Reservebank, sondern er möchte mit uns immer kommunizieren, immer mit uns verbunden sein. Egal wo und was wir machen, er ist da. Ein Bibelvers, der mich schon fast mein ganzes Christenleben begleitet hat, ist eine Aussage über Mose. Es heißt, er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Hebräer 11, 27. Und genau so möchte ich mich auch an Gott halten, als wäre er immer vor meinen Augen. An einer anderen Stelle lesen wir von Mose, dass Gott mit ihm redete, wie ein Freund mit seinem Freund redet. 2. Mose 33, 11. Das finde ich so schön. Diese Freundschaftsbeziehung. Außerdem wird uns von Mose berichtet, dass er Gottes Herrlichkeit sehen wollte. Er bat, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. 2. Mose 33, 18. Mose hatte zu diesem Zeitpunkt schon extrem viel mit Gott erlebt. Wahrscheinlich viel, viel mehr als wir alle. Der Dornbusch, das geteilte Meer, die Wolkensäule, die Feuersäule, das waren doch alles Beweise von Gottes Macht und Gegenwart. Und trotzdem war Mose von einer heiligen Unzufriedenheit beseelt. Ich will mehr von dir sehen, ich will deine Herrlichkeit sehen. Er ahnte, dass da noch eine größere Dimension gibt. Er war einfach nicht zufrieden mit dem, was er bis jetzt gesehen hatte. Ganz interessant finde ich die Begebenheit, die vorher noch passierte. Der Herr hatte zu Mose gesagt, zieht jetzt ein in dieses Land, das ich euch verheißen habe, das Land, das voll Milch und Honig ist. Ich aber werde nicht mit euch gehen. Ihr seid so ein widerspenstiges Volk. Es könnte sein, dass mein Zorn euch dann vernichten muss. Aber ich werde einen Engel schicken, der euch begleitet. Mose erwiderte, wenn du nicht selbst voranziehst, will auch ich nicht gehen. Woran soll man denn erkennen, dass du zu mir und diesem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst sollte uns unterscheiden von allen Völkern auf der Erde? Mose wollte keinen Engel. nichts anderes als Gottes Gegenwart. Er wollte Gott, Gott selbst. Und so interessant finde ich auch das Argument, das er da anbrachte. Wenn du, Gott, nicht mit uns gehst, was unterscheidet uns dann noch von anderen Völkern? Nichts. Wenn Gott nicht bei uns ist, dann sind wir einfach eine Nummer. Aber mit Gott ist etwas ganz anderes. Gottes Gegenwart war das Kennzeichen oder das Merkmal. Ich würde meinen, wir alle sind in Gefahr, dass wir die Gegenwart Gottes irgendwie mit etwas anderem ausfüllen. Ein Bibelschullehrer von uns hatte mal gesagt, wenn Gott am Samstagabend den Heiligen Geist abziehen würde, die meisten Gottesdienste wären genau gleich. Das finde ich extrem traurig. Ich denke, das wäre bei den meisten Christen auch noch. Und es stellt sich natürlich mir selber, habe ich die Frage gestellt, ja, an was würde ich es merken, wenn Gott den Heiligen Geist von mir nehme? Was wäre anders? Gott sei Dank hat er gesagt, er wird uns nie, nie, nie verlassen. Also wir müssen keine Angst haben, dass er uns jemals verlässt. Es geht aber darum, wie viel Raum geben wir ihm. Ich glaube, ein großes Problem heute an der Christenheit ist, dass wir weitgehend zufrieden sind, wie es ist. Uns fehlt der Hunger nach dieser Intimität, nach dieser engen Gemeinschaft. Wir geben uns zufrieden mit einem netten Gottesdienst, ein paar schönen Liedern, einer guten bitte nicht zu langen Predigt. Wir machen unsere stille Zeit. Das war's dann auch. Aber wenn das nicht gefüllt ist von der Gegenwart Gottes, dann ist das nur Religion. Mose wollte Gottes Gegenwart unbedingt. Und Gott ging auf sein Begehren ein. Er hat ihm gesagt, wo er ihn treffen wird und zu welcher Zeit. Und dann, als Gott dann an Mose vorübergehen, lesen wir, was Gott über sich selbst gesagt hat. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, dann muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. 2. Mose 34, 7. Ein kleiner Einschub. Das mit der Schuld hat Jesus ja ein für alle Mal für uns gelöst. Daran denken wir nachher auch, wenn wir das Abendmahl nehmen. Jesus hat deine und meine Schuld auf sich genommen und hat den kompletten Preis für uns bezahlt. Hier beschreibt sich Gott als der starke Gott, als ein Gott voller Barmherzigkeit und Gnade, unendlich geduldig und langsam zum Zorn, voller Liebe und Treue, vergebend und freisprechend. Und dann lesen wir Moses Reaktion. Mose neigte sich anbetend zur Erde und bat um Vergebung. Immer wenn sich Gott offenbart, dann merken wir seine Heiligkeit und unsere Schuldigkeit. Merken wir die Diskrepanz zwischen uns und ihm. Aber Jesus ist gekommen, um uns zu vereinen. Heute geht es ja eben um das Thema Vertrautheit mit dem Heiligen Geist. Dass wir überhaupt mit einer Person vertraut werden wollen, setzt eigentlich voran, dass es eine nette Person ist, oder? Also ich möchte zum Beispiel nicht unbedingt, sagen wir, mit Erdogan vertraut sein. Aber Gott ist eine so wunderbare Person. Das zieht uns doch einfach nahe zu ihm. Ich würde mal sagen, das ist wie eine Spirale oder Treppe. Zuerst fängt das Wissen an über Gottes Güte. Dem folgt dann die Sehnsucht, näher bei ihm zu sein. Das bedarf der Zeit und der Hingabe. Ich würde sogar meinen, Zeit und Hingabe ist der Schlüssel zur Vertrautheit mit Gott. Vertrautheit bringt dann auch Sicherheit und Sicherheit führt zu Gelassenheit und Entspannung. Wenn wir wissen, wirklich wissen, hier drin wissen, nicht hier, wie gut Gott es mit uns meint, wie lieb er uns hat, dann entspannt uns doch das. Nichts ist wunderbarer als das Bewusstsein seiner Liebe und das Bewusstsein seiner Allmacht. Alle unsere Umstände sind ihm bekannt und untertan. Gesegnet sind wir, wenn wir unsere Augen einfach auf diesen wunderbaren Schöpfer ausrichten und von ihm alles erwarten. Unser Wohlbefinden, unser Schicksal, es hängt alles ihm ab. Und ihm ist die Macht gegeben, das zu leiten und zu führen. Und er ist ja ein Gott, dem es Freude bereitet, uns zu helfen, uns nahe zu sein. Er hat ja doch das viel größere Verlangen nach uns, als wir nach ihm. Heißt ja sogar in der Bibel, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem widerspenstigen Volk. Gott liebt uns dermaßen und möchte uns ganz nahe an sein Herz drücken. Er ist der Gott, der aus einem Minus immer wieder ein Plus macht, aus Verlierer Siegen, aus krummen Gerades. Er ist der Gott, der uns über uns selber hinaus wachsen lässt. Wollen wir doch total abhängig sein von seiner Gegenwart? Lassen wir ihn die Quelle unseres Wohlergehens sein. Es gibt nichts Schöneres, als einfach zu wissen, er ist da, er meint es gut. Das heißt nicht, dass wir durch unser Leben problemlos kommen. Aber es heißt, dass wir einen sicheren Anker haben. Jemand, der mit uns durch die Stürme vom Leben geht. Jemand, der uns stärkt, der uns nahe ist. Du weißt immer, woran du bist mit Gott. Er ist immer gut. Er war gestern gut, er ist heute gut und er wird morgen gut sein. Gott kann nicht anders sein als gut. Das ist sein Wesen. Und wir sind dazu berufen, seine Güte zu erleben. Wenn du in Gottes Angesicht schaust, dann wirst du immer Güte sehen. Dann wird er dir immer sagen, don't worry, ich bin hier. Ich halte deine Hand. Ich lasse dich nicht los. Das ist so schön. Kommt mir jetzt gerade in den Sinn, nach dem Unfall war ich manchmal wirklich sehr zerstört und mein Glaube kam auch manchmal ein bisschen ins Wanken und da habe ich zu Jesus gesagt, Jesus, ich habe Angst, dass ich deine Hand loslasse. Dann hat er gesagt, don't worry, ich lasse deine Hand nie los. Also es hängt nicht immer nur von uns ab. Er lässt uns nie los. Er ist immer da. Seine Antwort auf unsere menschliche Schwachheit ist, okay, ich bin hier. Dir kann nichts passieren. Ich werde immer da sein. Das sind wunderbare Tatsachen. Und wenn wir die wirklich verinnern, dann zieht uns doch das in seine Gegenwart. Dann wollen wir doch mehr von diesem wunderbaren Jesus entdecken. Ich glaube, da gibt es noch so viel mehr Land einzunehmen. Wir haben Gott nur so wenig erkannt. Und das bisschen, das ich von ihm erkannt habe, das gibt mir Hunger nach mehr von ihm. Ja, Vertrautheit mit dem Heiligen Geist. Wie kommen wir dorthin? Und was lasse ich mich das kosten? Die himmlischen Dinge, die haben immer ihren Preis. Unsere Erlösung hat Jesus sein Leben gekostet. Ganz bewusst möchte ich euch nicht einen Punktekatalog vorschlagen, wie wir jetzt dahin kommen. Ich denke, jeder selber weiß das für sich, was ihm im Alltag hilft, näher zu Gott kommen. Ich denke, wir sind leider nur einfach zu unentschlossen, das umzusetzen. Aber einen Vorschlag möchte ich euch doch machen. Und zwar, wie wäre es, wenn du dir nächste Woche mal eine halbe oder eine Stunde Zeit nimmst, einfach in der Gegenwart Gottes. Ohne Gebet. Nicht jetzt wieder ein Gebetsanliegen bringen, sondern einfach mal sagen, Jesus, jetzt bin ich hier. Jetzt gehe ich mit dir spazieren und jetzt trinke ich mit dir einen Kaffee. Diese Zeit gehört jetzt einfach dir. Ich will nichts von dir außer deiner Gegenwart. Sprich du zu mir. Das tut so gut. manchmal setze ich mich auch auf den Balkon in die Sonne und genieße einfach Gottes Gegenwart, wie die Sonne, die mich wärmt. Gottes Gegenwart tut unserer Seele so gut. Nichts kann uns so sättigen wie die Gegenwart Gottes. Ja, dass wir in seine Gegenwart kommen dürfen, das hatte seinen Preis, wie bereits gesagt. Er hat sein Leben gegeben, damit wir diese Gemeinschaft mit ihm pflegen können. Und wenn wir jetzt dann zum Abendmahl kommen, dann wollen wir das ganz bewusst feiern. Soll nicht einfach einmal mehr den Wein und das Brot nehmen sein, sondern wirklich, mach dir bewusst, wer Jesus für dich ist, was er für einen Preis für dich bezahlt hat. Wie sehr er dich liebt, dann sauge doch einfach wieder mal diese Liebe Gottes auf. Lass dich von ihm in den Arm nehmen, lass dich von ihm segnen. Ich möchte vor allem auch den Vers auf Johannes 15,15 betonen. Den kennt ihr, wir sollen ja dran denken, wenn wir das Abendmahl nehmen, was er für uns getan hat. Aber eben Johannes 15,15. Da hat Jesus gesagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Hey, was für ein großer Wert liegt da drin. Wir dürfen seine Freunde sein. Wie schön, wenn wir in dieser Vertrautheit mit ihm sein dürfen. Ein Freund zu haben, das ist etwas so Kostbares im Leben. Ich glaube, leider hat Jesus immer noch zu viele Knechte und zu wenig Freunde, die ihm aus Liebe dienen. Jesus hat dich erwählt, nicht für deinen Dienst. Nicht wegen deines Dienstes, sondern wegen, weil er mit dir in Vertrautheit, in Freundschaft leben möchte. Freundschaft ist so etwas Kostbares. So etwas Unbezahlbares, aber er hat es eben bezahlt mit seinem Blut. Und ich finde das eine wahnsinnige Ehre, dass er sagt, du bist meine Freundin, du bist mein Freund. Hey, der allmächtige Gott, der König des Universums, hat dich auserwählt, seine Freundin zu sein. Hey, was heißt denn das? Was ist, meine, das ist mind-blowing, oder? Wenn wir das verstehen, dann bringt das unser Leben in eine völlig andere Dimension. Ja, jetzt kommen wir zum Abendmahl. Und ich möchte nochmal, wie gesagt, dass du dir wirklich bewusst machst, hey, ich bin ein Freund, eine Freundin Jesu. Ich nehme das Brot, den Wein als Freundin. Ich stoße auf Jesus irgendwie innerlich. Einfach dieses Bewusstsein, dieser heilige Gott, der hat sich so tief erniedrigt, hat uns vergeben, hat uns wiederhergestellt, hat uns zu seinen Freunden gemacht. Das ist einfach wunderbar. Suchen wir diese Gemeinschaft, pflegen wir diese Freundschaft, behandeln wir Jesus nicht wie ein ebenso fünfter Rad am Wagen, lassen wir ihn den Mittelpunkt unseres Lebens sein. Ich möchte jetzt noch beten und dann wird Jürg dann wieder übernehmen. Singen wir noch ein Lied und dann das Abendmahl. Hier ein Teil und hinten ein Teil. Vielleicht ab Marietta hier. Nein, Marietta noch hinten und hier, der Rest hier. Genau. Jesus, jetzt möchte ich dir einfach danken für deine Güte, für deine Treue, für deine Liebe, Herr. Du bist wirklich der beste Freund, den wir nur haben können. Du bist treu über die Masse, du bist langsam zum Zorn, vergebend, gütig. Herr, es ist gewaltig, was du einfach bist und wie du mit uns umgehst, wie du mit uns Menschen einen Weg gehst, Herr, zu uns stehst, uns gerufen hast in deine Gegenwart, um uns wirbst. Jesus, danke vielmals für deine Treue. Herr, ich lobe dich einfach und ich bete, dass du uns allen, Herr, noch einen grösseren Hunger gibst nach mehr von dir. Herr, ich bitte dich, dass du uns noch mehr mit deinen Strick von der Liebe ziehst in deine Gegenwart und dass wir noch mehr uns um dich drehen und nicht um uns selber. Herr, du hast es verdient. Wir wollen ein Volk sein, das dich ehrt, das dich liebt, das einfach von deiner Gegenwart gekennzeichnet ist. Du sollst ein Merkmal sein in unserem Leben. Du machst den grössten Unterschied in unserem Leben. Wir danken dir dafür, Herr. Danke auch für das Brot und den Wein, den wir nachher nehmen dürfen. Danke, Herr, dass du dein Blut gegeben hast, dein Leib gegeben hast. Herr, danke, wir nehmen es nicht einfach so aus Tradition, sondern wir wollen dich wirklich feiern. Wir wollen es feiern, Herr, dass wir wiederhergestellte Menschen sind, Freunde von dir geworden sind. Danke, Jesus. Danke. Du segnest das Brot und lass es ein Siegesmahl sein, Herr. Jeden Einzelnen lässt du einfach ganz neu erleben, wie du liebst, wie du wirkst, wie du Wunder tust. Herr, wir danken dir. Danke, danke. Wunderbarer Jesus. Amen.